Die 9-jährige Peggy verschwindet mitten am Tag. Zahlreiche Menschen suchen nach ihr, doch was mit Peggy passiert ist, weiß niemand.
Wenn Kinder und andere Menschen vermisst werden, erschwert die Ungewissheit die Bewältigung der Situation. Trauer, wie im Fall eines sicheren Todes, ist dann nicht möglich. Das wird auch von Menschen, die sich als hellsichtig darstellen, ausgenutzt. Sie behaupten, sie könnten bei der Suche helfen, was auch in Peggys Fall geschieht.
Was kann dieser Zwiespalt auf psychischer Ebene mit den Angehörigen von Vermissten machen? Und was steckt hinter den Angeboten von HellseherInnen bei Vermisstensuchen? Das erfahrt ihr in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Einige von euch kennen Der Fall vielleicht schon von YouTube. Hier im Podcast geht's um die Psychologie hinter den Fällen. Darüber spreche ich wie immer mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia.
Hallo Sarah.
Es ist Montag, der 7. Mai 2001. Peggy ist 9 Jahre alt und wohnt in Lichtenberg in Oberfranken. An diesem Montag kommt sie aus der Schule zurück und geht einen Teil des Weges mit einer Freundin. Am Haus der Freundin trennen sich dann ihre Wege. Eine andere Freundin sieht Peggy noch, wenige Meter von ihrem Elternhaus entfernt. Doch auf diesen Metern, da verschwindet Peggy.
Die Suchaktion nach dem Mädchen ist beispiellos. Auch der an Lichtenberg angrenzende Wald wird von der Polizei durchkämmt, aber ohne Erfolg. Peggy bleibt verschwunden.
Der Fall von Peggy ist sehr, sehr komplex. Er zieht sich über Jahrzehnte. Worauf wir uns heute hier im Podcast konzentrieren wollen, ist erstens, was solche Fälle mit der Trauerarbeit machen und zweitens, wie solche prominenten Vermisstenfälle ganz, ganz gezielt auch ausgenutzt werden. Diese Situation, dass ein Kind verschwindet, die stelle ich mir furchtbar schrecklich vor. Oft wissen die Familien ja jahrelang gar nicht, was mit den Vermissten passiert ist.
Natürlich ist der Verlust eines Kindes eine wirklich schreckliche und extrem belastende Situation für die Eltern und die ganze Familie. In solchen Situationen kann auch professionelle Begleitung durch hierfür ausgebildete Menschen oder beispielsweise der Austausch in Selbsthilfegruppen hilfreich sein.
Das betrifft ja alle Eltern, die ein Kind verlieren, zum Beispiel auch durch Krankheit. Wenn jetzt aber, wie im Beispielfall von Peggy, Kinder oder auch andere Angehörige verschwinden, dann kommt ja nochmal diese Komponente dazu, dass völlig unklar ist, ob sie noch leben oder nicht, ob sie irgendwann wieder gesund vor der Tür stehen oder ob man sie vielleicht nie wiedersehen wird.
Die Unsicherheit darüber, was geschehen ist, beherrscht häufig die Gedanken und Gefühle. Dadurch wird die psychische Verarbeitung erschwert. Und es kann dann ein Schwanken zwischen Hoffnung und Trauer einsetzen.
Und was macht dieses Schwanken, also dieser Zwiespalt, dann auf psychischer Ebene mit den Angehörigen?
Die andauernde Unsicherheit hemmt die Trauerarbeit. Denn wie soll man um ein Kind trauern, wenn man immer irgendwo an der Hoffnung festhält, es könnte noch leben? Mhm. Und wenn man sich unzählige Fragen stellt, was dem Kind zugestoßen sein könnte? Diese Ungewissheit ist enorm zermürbend und macht Menschen anfällig für unseriöse Angebote. Mhm. Aber genau an dieser Stelle ist es extrem wichtig, darüber aufzuklären, dass es unseriöse Angebote gibt, die auf gar keinen Fall weiterhelfen können, sondern ausschließlich negative Konsequenzen haben. Denn diese Einstellung, man müsste ja alles versuchen und jedes Angebot annehmen, die übt enormen Druck auf diese Menschen aus, die in so einer schwierigen Situation sind.
Ja, da stimme ich dir total zu. Gleichzeitig ist es natürlich eine total verzweifelte Situation und irgendwie kann ich dann auch nachvollziehen, woher zumindest so dieser Wunsch kommt, nichts unversucht zu lassen. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Im Fall von Peggy ist es auch so, dass diese Ungewissheit einfach ja wahnsinnig lang andauert. Die Polizei sucht Tage und Wochen nach ihr ohne Erfolg. Und trotzdem gibt es dann 3 Jahre später, nach Peggys Verschwinden, ein Urteil in diesem Fall. 2004 wird ein geistig behinderter Mann aus Lichtenberg, dem Ort, in dem Peggy gelebt hat, wegen Mordes an Peggy verurteilt. Er hatte nämlich gestanden. Aber es bleiben Zweifel und 10 Jahre später, also 2014, wird dann das Verfahren nochmal aufgenommen und endet mit dem Freispruch von diesem Mann. Sein Geständnis hatte er nämlich bereits vor dem ersten Prozesstag widerrufen. In Gutachten wurde es aber erst als glaubwürdig eingestuft und dann im zweiten Prozess anders eingeordnet, nämlich als Falschaussage, die unter Druck entstanden war. Das heißt, wir befinden uns jetzt 13 Jahre nach Peggys Verschwinden und es ist immer noch alles völlig unklar, es gibt keine Tatpersonen und vor allem ist auch Peggy immer noch nicht gefunden. Man muss sich das mal vorstellen, das ist ja nicht der einzige Vermisstenfall, in dem sowas passiert, aber 13 Jahre Ungewissheit und eigentlich kann diese Trauerarbeit überhaupt nicht richtig einsetzen. Die Ermittelnden gehen schon lange davon aus, dass Peggy tot ist. Lydia, jetzt einmal an dich die Frage, ab wann geht man davon aus, so ungefähr, dass eine vermisste Person oder auch ein vermisstes Kind nicht mehr lebt?
US-amerikanische Daten zeigen, bei Fällen, in denen Kinder entführt und getötet wurden, erfolgt die Tötung in 3/4 der Fälle innerhalb der ersten 3 Stunden, in fast 9 von 10 Fällen innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Entführung. Es gibt aber auch die seltenen Fälle, in denen nach manchmal sehr vielen Jahren ein vermisstes Kind wiedergefunden wird. Und auch wenn diese Fälle statistisch sehr selten sind, begründen sie natürlich die Hoffnung von Eltern, dass dies auch im Fall ihres vermissten Kindes eintreten könnte. Mhm. Manche sagen, dass sie sich nur noch Gewissheit wünschen, egal wie diese aussieht, weil diese Ungewissheit eben besonders zermürbend ist.
Die Ermittlungen im Fall von Peggy laufen weiter und es wird auch weiter nach Peggy gesucht. Dabei kommen dann auch dubiose Angebote zur Unterstützung bei der Suche auf, zum Beispiel von HellseherInnen. Das ist jetzt ein Thema, mit dem du, Lydia, dich schon ganz viel befasst hast. Warum kommen solche Angebote bei vermissten Fällen so oft vor?
Umso stärker ein Fall in den Medien ist, desto mehr solche Angebote werden dann sowohl an Angehörige als auch an die Polizei herangetragen.
Und was motiviert diese vermeintlich hellsichtigen Menschen dann dazu, sich zu melden?
Nachdem ich mich jetzt schon sehr lange damit beschäftige, würde ich das damit beantworten, dass ein Teil dieser Menschen, die dann solche Angebote unterbreiten, tatsächlich davon überzeugt ist, übersinnliche Fähigkeiten zu besitzen. Ich persönlich interpretiere das so, dass diese Menschen sich gewissermaßen selbst belügen, weil es für genau diese Menschen offenbar ganz wichtig ist, um ihr Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten, daran zu glauben, eine ganz besondere Fähigkeit zu besitzen. Und hier greifen Mechanismen ganz besonders wichtig, ein Mechanismus, den wir schon häufiger in unserem Podcast erwähnt haben, der Bestätigungsfehler. Mhm. Das heißt, diese Menschen interpretieren dann vage Aussagen, die sie getroffen haben, immer so, dass sie im Nachhinein irgendwie zu Erkenntnissen passen und ignorieren alle Aussagen, die sie getroffen haben, die einfach widerlegt wurden.
Mhm, weil das nicht zu dieser Annahme passen würde, ich bin was Besonderes, ich habe besondere Fähigkeiten.
Genau, also ich habe den Eindruck, dass diese Teilgruppe das wirklich glaubt, dass sie das kann, aber alle objektiven Prüfungen ergeben immer wieder, dass sie das halt nicht können. Mhm. Dann gibt es noch die andere Gruppe, die ich mir auch etwas genauer angeschaut habe im Laufe der Jahre. Das sind Menschen, die solche Angebote unterbreiten und die wissen, dass sie keine übersinnlichen Fähigkeiten aufweisen und die ganz offensichtlich gezielt mit Tricks arbeiten. Und diese Menschen scheinen auch von dem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Selbstaufwertung dadurch, dass andere ihnen dann das Gefühl geben, etwas Besonderes zu sein und dann auch einer gewissen Form von Macht motiviert zu sein.
Mhm. Was ich vor dem Hintergrund, was wir gerade besprochen haben, nämlich diese unglaubliche Ungewissheit auf Seiten der Opferfamilien, ehrlich gesagt ganz schön krass finde. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass genau diese Ungewissheit, also dieses Schwanken zwischen Trauer und Hoffnung, dass das ein Punkt ist, an dem solche Leute dann auch versuchen, diese Opferfamilien eben zu kriegen.
Das ist genau das Problem, dass nämlich mir zum Beispiel auch ein Fall gut bekannt ist, den ich mir mit meinem Kollegen Bernd Harder zusammen genauer angeschaut habe vor vielen Jahren, wo sogar soziale Medien genutzt wurden, um die Familie eines vermissten Kindes unter Druck zu setzen, sich in Verbindung mit einer solchen Person, die behauptet hat, sie könnte ja hellsichtig angeblich sehen, wo das vermisste Kind sei, sich dann mit der in Verbindung zu setzen. Da wurde also über soziale Medien so eine Gruppendynamik aufgebaut, dass wildfremde Leute versucht haben, diese Familie zu kontaktieren, weil die wildfremden Leute dann gesagt haben, ja, sie müssen doch alles tun, sie müssen doch alles versuchen. Und das war eine ganz bösartige und furchtbare Geschichte. Also wirklich ganz, ganz schlimm, weil von außen dieser Druck erzeugt wurde.
Furchtbar.
Egal wie verzweifelt eine Familie ist, man sollte und man muss vor allem auf gar keinen Fall auf Angebote eingehen, die auf jeden Fall nicht funktionieren und die nichts anderes als Schaden hinterlassen, mindestens emotionalen Schaden.
Ich finde es total manipulativ, dass eben dieses Gefühl dann erzeugt wird, ja, man will doch alles versuchen, oder? Aber es gibt eben Sachen, die, genau wie du sagst, nachgewiesenermaßen nicht helfen. Und damit dann so ein empfundenen emotionalen Druck zu erzeugen, finde ich schon ganz schön schlimm. Wir wissen im Fall von Peggy Knoblauch von zwei sogenannten Sehern, die sich öffentlich oder Ermittlern gegenüber geäußert haben und angeblich im Fall helfen wollten. Wie der Fall von Peggy weitergeht, das erzählen wir nachher noch. Aber lass uns noch mal kurz bei diesem Thema bleiben. Denn auch wenn wir im Fall von Peggy nicht sagen können, wie diese angeblichen Seher genau vorgegangen sind, findet man ja, wenn man jetzt mal so ein bisschen im Internet rumklickt, auch immer wieder so Berichte, wo dann steht, ja, die und die Hellseherin oder der und der Hellseher hätte geholfen, diesen oder jenen Fall zu knacken.
Es ist so, dass es keinen einzigen bekannten Fall auf der Welt gibt, wo mit seriösen Mitteln ein Fall überprüft worden wäre und ganz klar sich herausgestellt hätte, dass eine Person dank ihrer übersinnlichen Fähigkeiten zum Beispiel einen Kriminalfall wirklich gelöst hätte oder auch eine vermisste Person ganz klar aufgrund dieser übersinnlichen Fähigkeiten dann konkret entdeckt hätte. Es ist dann aber manchmal so, und auch so einen Fall habe ich mir genauer angeschaut, dass zum Beispiel eine Person vermisst wird, die Informationslage, die öffentlich bekannt ist, für Menschen, die sich mit solchen Fällen auskennen, schon relativ nahelegt, was passiert ist. Ein Beispiel ist, eine Person ist sehr, sehr betrunken unterwegs und verschwindet auf dem Heimweg von dem Ort, an dem sie gefeiert hat. Dann hat man natürlich geografisch zwei Bezugspunkte, nämlich wo ist sie losgelaufen und wo wollte sie hin. Und dann kann eine Person, die behauptet, hellsichtig zu sein, und so ein Fall ist mir bekannt, sich schlicht und ergreifend mal bei Google Maps so ein bisschen umschauen.
Okay, das heißt, eigentlich ist das Ganze ein Wahrscheinlichkeitsspiel.
Absolut. Und diese Leute, die diese Angebote machen, die kennen sich meistens ganz gut mit Wahrscheinlichkeiten aus. Aber das Tragische ist einfach, dass wenn dann Angehörige natürlich verzweifelt sind und so eine Person kommt und, was ich besonders perfide finde, in so einem Fall dann den Angehörigen auch noch suggeriert, sie würde mit der verschollenen Person kommunizieren im Jenseits. Und dann sagen, diese Person, die redet mit euch und die will euch noch was sagen. Das ist ganz, ganz bösartig, weil da natürlich verzweifelte Menschen auch ganz stark manipuliert werden, weil die das ja auch glauben möchten.
Klar.
Also so, und das ist einfach so emotional verstärkend, wenn dann so eine empathisch auftretende, vermeintlich hellsichtige Person zu dir kommt und sagt, ich sehe da irgendwie Bäume und einen Fluss und die Person ist tot, aber die Person, die will dir noch sagen, dies und jenes, wie lieb sie dich hat, dann ist das etwas, was Angehörige in dem Moment auch gar nicht verneinen können emotional, weil das in dem Moment natürlich so überwältigend ist. Und das, muss ich echt sagen, ist eine ganz, ganz schreckliche Geschichte aus meiner Sicht, weil dann solche Angehörigen auch sogar im Nachhinein noch instrumentalisiert werden können von vermeintlichen Erfolgen von hellsichtigen Menschen, wo jemand im Nachhinein behauptet, das wäre ein Beleg für hellsichtige Fähigkeiten. Für mich ist das ein Beleg für absolut unethisches Verhalten und ein ganz böses Spiel mit Emotionen von verzweifelten Menschen.
Das bedeutet, eine Strategie, die da angewendet wird, ist, öffentlich verfügbare Informationen zu nutzen, sich das Gelände anzuschauen, um dann eben die Treffsicherheit der eigenen Vorhersagen zu erhöhen. Welche anderen Tricks werden darüber hinaus dabei noch genutzt?
Passenderweise wird für das Generieren von öffentlich verfügbaren Informationen, die dann verwendet werden, um vorzuspiegeln, man hätte diese Informationen über Geister oder etwas anderes Übersinnliches dann erfahren, das nennt man Hot Reading. Und dann gibt's noch das sehr bekannte Wort Cold Reading. Dieser Begriff kommt aus der Zauberkunst, wo Tricks verwendet werden, um Menschen damit zu unterhalten. Und die Methoden, die in diesem Bereich angewandt werden, die machen sich eben auch Menschen zunutze, die dann so tun, als hätten sie übersinnliche Fähigkeiten, die sie aber gar nicht haben. Und beim Cold Reading wird dem Gegenüber dann der Eindruck vermittelt, man hätte Informationen über diesen Menschen, die man vermeintlich nicht haben könne. Hier werden aber nicht die Informationen vorher aus öffentlich zugänglichen Quellen gesucht, sondern es werden psychologische Mechanismen genutzt, um Aussagen zu treffen, die das Gegenüber sehr beeindruckend findet, die aber nicht ganz konkret sind. Hier greift der sogenannte Barnum-Effekt. Und der ist benannt nach dem bekannten US-amerikanischen Zirkusgründer P.T. Barnum. Dieser hatte nämlich die Geschäftsidee, für jeden Geschmack etwas anbieten zu wollen. Und damit war sein Geschäft auch sehr erfolgreich. Und dieser Barnum-Effekt beschreibt, dass Aussagen getätigt werden, mit denen quasi die allermeisten Menschen was anfangen können, wo die meisten Menschen sagen würden, ja, das beschreibt mich ganz gut. Obwohl Menschen dazu neigen, sich für einzigartig zu halten, gibt es halt eine ganze Reihe von Aussagen, denen die meisten zustimmen. Und genau das ist, was beim Barnum-Effekt passiert. Es werden nämlich überwiegend eher positive Aussagen getätigt. Zwischendurch werden aber noch ein paar negative Aussagen mit eingewoben, damit das Ganze so ein bisschen glaubwürdiger bleibt.
Und Sinn und Zweck dieser Strategie ist dann ja meistens, die Person eben davon zu überraschen, wie gut man sie kennt, wie gut man sie lesen könnte.
Ja, dieses Phänomen ist schon ziemlich lange untersucht und es ist eigentlich ganz erstaunlich, wie zutreffend solche Aussagen in diesem Rahmen auch sind, selbst wenn man sie 100 Jahre früher oder später formuliert. Ich versuche jetzt einfach mal, dich, Sarah, zu beschreiben und dann schauen wir mal, ob du die ein oder andere Aussage zutreffend findest oder vielleicht eher nicht. Also, du magst es, Zuneigung und Bewunderung von anderen zu bekommen, bist aber trotzdem auch selbstkritisch. Du hast einige Schwächen, die du aber im Allgemeinen ganz gut ausgleichen kannst. Nach außen kannst du cool wirken, aber du fühlst dich innerlich manchmal auch unsicher und ängstlich. Du magst ein gewisses Maß an Abwechslung in deinem Leben und lässt dich nicht gerne einschränken. Du denkst unabhängig und glaubst den Leuten auf keinen Fall alles, was sie sagen. Außerdem bist du vorsichtig, was du wem erzählst. Manchmal macht es dir Spaß, eine gute Zeit mit anderen zu haben, aber dann brauchst du zwischendurch auch wieder ein bisschen Zeit für dich. Du hast auch Hoffnungen und Träume, die vielleicht nicht immer so ganz realistisch sind. Wenn du das jetzt auf einer Skala von 0, trifft alles gar nicht auf mich zu, bis 5, trifft perfekt auf mich zu, einschätzt, welche Punktzahl würdest du jetzt mal so diesem Text geben?
Boah, doch ziemlich doll, also schon so 4 bis 5.
Dieser Text, den habe ich jetzt einfach nur mit modernen Worten umformuliert, ohne dass der Inhalt sich aber verändert hätte. Der wurde 1948 bei einem Experiment verteilt. Damals hat der Psychologe Bertram Farrar an Studierende diesen Text verteilt und er hat vorher diese Studierenden Persönlichkeitstests vermeintlich ausfüllen lassen. Das war aber nur ein Vorwand. Er hat dann diesen Text zusammengestellt, der bestand aus Bausteinen, die er aus Horoskopen herausgeschnitten hat. Dann hat er einfach diese Bausteine aneinandergereiht, hat diesen Standardtext daraus gemacht und hat dann diesen Studierenden diesen Text gegeben und gesagt, das ist deine ganz individuelle Auswertung deiner Persönlichkeit. Und die sollten das eben auch zwischen 0 und 5 Punkten bewerten, wie gut das auf sie zutraf. Und der Durchschnittswert war 4,26.
Kann ich mir total gut vorstellen, weil das ja schon Sachen sind, die aufs eigene Ego irgendwie gehen. Also gerade sowas wie, ja, du lässt dir nicht alles erzählen und so, bist auch selbstkritisch. Aber die Schwächen, die dann formuliert werden, sind ja eigentlich ganz gut erträglich. Also obwohl ich weiß, worüber wir hier in dieser Folge sprechen, obwohl mir diese Effekte nicht fremd sind, wenn du sowas vorliest, dann hat es trotzdem Effekt. Dann denkt man trotzdem, oh ja, gut, nee, da sehe ich mich schon wieder.
Es funktioniert selbst in dem Moment, wenn man weiß, wie es funktioniert, weil es halt etwas ist, dem die meisten Menschen zustimmen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das schon in so einem kleinen, harmlosen Setting wie einem Gespräch, wo man das einfach mal so erzählt, schon so nutzen kann, dann ist natürlich die Dimension klar, die das annehmen kann. Und wenn du eben dann verzweifelt dein Kind suchst und dann kommen Menschen und nutzen sowas. Und stell dir mal vor, die Person sagt, ihr Kind, das ist im Jenseits, das spricht mit mir und das hat mir so viel über sie verraten und ich beweise ihnen das und ich erzähle ihnen jetzt was über sie, was ich gar nicht wissen kann. Und dann kommen solche Aussagen, dann hat das natürlich in so einer verzweifelten Situation nochmal einen ganz, ganz drastischen emotionalen Impact. Und deswegen ist es ja auch wichtig, darüber aufzuklären, weil Menschen in der Situation, wenn dann so ein Angebot kommt und jemand so auftritt, da ist es extrem schwierig, sich dann diesen Effekten zu entziehen.
Dazu kommt dann ja auch noch das, worüber wir gerade vorhin schon gesprochen haben, nämlich dieser Bestätigungsfehler. Das heißt, die Aussagen, die auf mich selber zutreffen, die nehme ich dann stärker wahr. Und welche, die vielleicht nicht so zutreffen, die relativiere ich dann für mich eher so. Oder denke mir so, ja, würde ich jetzt nicht so ganz über mich sagen, aber in den und den Situationen vielleicht schon. Und da hast du ja auch gesagt, dass dieser Bestätigungsfehler dann auch in vermissten Fällen zutrifft, wenn diese Strategie eben angewendet wird. Und dann ist es ja so, dass diese statistischen Wahrscheinlichkeiten auch ausgenutzt werden können, wenn es um die Identität der Person geht. Also zum Beispiel auch um die Identität der vermissten Person. Und zusätzlich ist es dann ja auch so, dass ich bestimmte Hinweise schon habe durch die Person, die da gerade vor mir sitzt. Jetzt in dem Fall von diesem Experiment, was wir gerade gemacht haben. Also ist das jetzt eher eine jüngere Person oder eine ältere Person? Bei einer jüngeren Person kann ich davon ausgehen, dass ich eine recht hohe Treffsicherheit habe, wenn ich irgendwas sage wie, ja, in deinem Leben ist gerade viel los oder so. Oder bei einer älteren Person, du hast vielleicht in der Vergangenheit jemanden verloren. Und das sind doch bestimmt auch Strategien, die dann auch in vermissten Fällen angewendet werden, wenn es um das Opfer geht oder eben um die Teile der Familie, die da gerade vor einem sitzen.
Genau, all diese Informationen machen sich diese Personen, die behaupten, übersinnliche Fähigkeiten zu haben, zunutze. Und diejenigen, die bewusst täuschen, also die überlegen sich auch genau, wie sie da vorgehen. Und die Menschen, die aber glauben, sie hätten übersinnliche Fähigkeiten, die nutzen solche Strategien häufig eher intuitiv. Und dadurch, dass das Gegenüber dann sagt, ja, tatsächlich und ja, genau und oh ja, da sprechen Sie was an, genau so, werden die natürlich dann auch selbst bestätigt darin, dass sie vermeintlich eine übersinnliche Gabe hätten, auch wenn das, was sie da tun, nichts anderes als Cold Reading ist.
Mhm. Im Fall von Peggy haben wir ja schon gesagt, wir wissen von mindestens zwei Angeboten von angeblichen Sehern, die es da in diesem Fall gab. Wir wissen nicht, ob diese Angebote direkt an die Familie herangetragen wurden und wie die Familie von Peggy mit diesen Angeboten umgegangen ist. Was sind denn Erfahrungen von anderen Familien in vermissten Fällen, die darüber vielleicht öffentlich gesprochen haben?
Ein sehr trauriger Beispielfall, der das Problem illustriert, ist der von Jeanette Tate. Sie war 13 Jahre alt, als sie nachmittags auf ihrem Fahrrad fuhr und Zeitungen austrug. Das Fahrrad wurde einige Zeit später am Straßenrand gefunden, doch sie ist bis heute verschwunden. Man hat also weder sie noch ihre Leiche jemals gefunden. Der Fall hat auch damals direkt viel Medieninteresse geweckt und genau dieses Phänomen, dass bei Fällen, über die medial berichtet wird, dann entsprechend vermeintlich hellsichtige Menschen sich melden, ist auch hier aufgetreten. Und die Eltern, die haben dann auch zunächst einmal sich gesagt, wir wollen ja alles tun, wir wollen ja nichts unversucht lassen, um irgendwie unser Kind zu finden. Und die haben dann mit jeder einzelnen Person, die diese vermeintlich übersinnlichen Angebote gemacht hat, wirklich gesprochen und sich mit denen getroffen und haben versucht, auch alles zu machen, was die gesagt haben. Die wollten dann zum Beispiel persönliche Gegenstände von dem Kind anfassen oder mitnehmen. Und die haben also über lange Zeit diese Eltern mit sehr, sehr vielen dieser Angebote dann wirklich intensiv zu tun gehabt und haben das rückblickend als eine ganz fürchterliche und emotional zerstörerische Phase ihres Lebens dann auch reflektiert. Der Vater hat gesagt, dass er andere Eltern in einer ähnlichen Situation davor bewahren möchte, dieses schreckliche Leid zu erleben, das diese vermeintlich übersinnlichen Angebote über ihn und seine Familie gebracht haben. Und ich würde ihn da gerne zitieren, denn ich finde, seine Schilderung ist sehr, sehr nachvollziehbar. Also er hat gesagt, Zitat, es kamen viele Leute zu uns, die uns einen Hoffnungsschimmer gaben. Am Anfang griffen wir nach jedem Strohhalm. Manchmal glaubten wir wirklich, wir hätten eine Spur. Die Vorschläge und Ideen der Sensitiven nagten an unserem Verstand. Doch immer, wenn es konkret wurde, führten die angeblichen Spuren nirgendwo hin, außer in tiefste Verzweiflung. Wir merkten bald, dass die Tätigkeit der übersinnlich Begabten nicht nur unsinnig und lächerlich war, sie war übel und bösartig. Als wir erst einmal in diesem Netz der Täuschungen, und genau darum handelt es sich, gefangen waren, war es für uns sehr schwer, uns wieder freizukämpfen. Nichts von all dem führte jemals zu irgendetwas, außer zu immer neuen Enttäuschungen und Verwirrungen.
Ich finde, man merkt aus diesem Zitat, was du gerade vorgelesen hast, so gut, wie zermürbend das sein muss, wenn man immer wieder auch mit so einer Art von falschen Hoffnung dann konfrontiert wird. Aber es führt irgendwie nirgendwo hin. Und dadurch kann man ja auch überhaupt nicht abschließen. Man hat immer das Gefühl, man müsste mehr tun. Es wird dadurch ja auch an die eigene Verantwortung appelliert, obwohl man realistisch gesehen eigentlich überhaupt gar keine Kontrolle darüber hat. Ich finde es wirklich furchtbar, sowas zu hören, wie dann diese Angehörigen ja wirklich über lange Zeiträume hinweg ausgenutzt werden.
Wenn du in dieser Situation bist und du hast keine Informationen darüber, wie unseriös das ist und wie absolut hundertprozentig sicher das zu nichts außer zu Leid führt, dann kann es schon zu spät sein. Wenn die dich einmal emotional manipuliert haben, ist es extrem schwer in der Situation, da eben sich noch irgendwie gegen zu wehren. Und deswegen hoffe ich, dass wir hier Menschen erreichen, die, sollten sie jemals auch nur im Entferntesten in eine Situation kommen, in der sie zum Beispiel eine vermisste Person in ihrer Familie haben, dass die dann wissen, dass sie auf gar keinen Fall auf diese extrem unseriösen und zu nichts führenden, sondern nur zerstörerischen Angebote eingehen sollten.
Seit wann kommen solche Angebote eigentlich vor? Ist es ein neues Phänomen oder wie alt ist das?
Interessanterweise sehen wir eine lange Geschichte dieser Angebote. Es gibt auch schon Berichte über eine Diskussion, ob solche Angebote ernst zu nehmen sein sollten oder nicht, selbst in der Weimarer Republik. Also Geschichten, die locker ein Jahrhundert und noch weiter zurückgehen. Das Phänomen ist aber dadurch, dass es so alt ist, auch schon sehr, sehr, sehr gut untersucht. Denn natürlich hat man dann international auch mehrfach den Versuch unternommen, mal zu schauen, hat das denn jemals eine Ermittlungsbehörde irgendwie weitergebracht, was die da erzählen? Und wie gehen Ermittlungsbehörden eigentlich überhaupt mit diesen Angeboten um? Viele Menschen denken, dass die Polizei sowas dankend annehmen würde, aber das Gegenteil ist der Fall. Dazu gibt es einen sehr interessanten Fachartikel in der Fachzeitschrift Die Kriminalpolizei. Diesen Artikel verlinken wir euch auch hier. Und der hat den Titel Psychic Detectives, auch in Deutschland, Hellseher und polizeiliche Ermittlungsarbeit. Und hier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ein Zitat, das ich vortragen möchte von dem Autor. Besonders wichtig ist dem Autor in diesem Zusammenhang der Befund, dass nach Angaben der befragten Polizeidienststellen die entsprechenden Hellseher in keinem einzigen Falle einen brauchbaren Hinweis gegeben oder auch nur im Entferntesten weitergeholfen hätten. Mhm. Und man muss halt hier sehen, dass das nicht nur keinen Vorteil bringt, dass haufenweise Leute, die aus welchen Motiven auch immer, dann um die Ecke kommen und behaupten, sie hätten übersinnlich irgendwelche Informationen über diesen Fall erhalten. Nicht nur, dass das nie weiterhilft, sondern das hindert sogar Ermittlungen teilweise dadurch, dass haufenweise irrelevante Informationen in die Ermittlungen einfließen, die trotz allem ja geprüft werden müssen. Nicht, weil man denkt, dass die Person hellsichtig begabt wäre, sondern weil es ja auch sein könnte, dass eine Person tatsächlich Wissen über die Tat hat. Sagen wir mal, die Person weiß, wer die Tat begangen hat, möchte das aber lieber nicht zugeben, dass sie die Person kennt oder woher sie das weiß und denkt sich dann aus, dass sie das von einem Geist letzte Nacht erfahren hat. Mhm. Und dementsprechend kann man ja nachvollziehen, dass jeder Hinweis dann geprüft werden muss. Auch wenn die Polizei keinesfalls daran glaubt, dass da irgendwas Übersinnliches im Spiel wäre, aber dadurch, dass dann haufenweise Hinweise geprüft werden, die einfach komplett sinnlos sind, erschafft man hier natürlich Arbeitsaufwand für die Polizei, der eigentlich dringend dafür gebraucht wird, tatsächlich an dem Fall zu arbeiten.
Und voll finde ich nochmal einen ganz wichtigen Hinweis, dass es eben nicht nur unnütz ist, sondern dann tatsächlich ja auch schädlich. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht so ideal ist, wenn dann solche vermeintlichen Informationen zur Tatperson oder zum Tathergang oder so kursieren, weil das ja auch Zeuginnen und Zeugen wiederum beeinflussen kann.
Genau das ist ein Aspekt, der selten bedacht wird. Denn es gibt Fälle, in denen die Behauptungen von Menschen, die Angaben, sie seien hellsichtig, dann zum Beispiel auch über soziale Medien verbreitet wurden und das wiederum kann eben Aussagen von Menschen, die dann sagen, sie hätten etwas Relevantes beobachtet, beeinflussen. Und hier habe ich einen sehr, sehr bekannten Fall aus den USA, nämlich der von Sean Hornbeck, der im Alter von 11 Jahren entführt wurde. Er ist also verschwunden und seine Eltern hatten sehr, sehr lange absolute Ungewissheit, was mit ihm geschehen sein könnte. Und da nahmen sie eben in ihrer Verzweiflung auch die Hilfe einer sehr, sehr medial gefeierten Person an, die behauptete, dass sie eben mit Toten kommunizieren könne und dass sie entsprechend aus dem Jenseits wichtige Infos hätte. Und diese Frau, diese vermeintliche Hellseherin, sagte den Eltern, dass sie Informationen des offenbar toten Sean aus dem Jenseits empfangen würde und er sei eben von einem bestimmten Mann eines bestimmten Aussehens getötet worden. Sie könne den Namen dieses Mannes nicht nennen, aber sie konnte diesen vermeintlichen Mörder beschreiben durch die Informationen des Geistes des toten Jungen. Dieser Junge wurde 5 Jahre nach seinem Verschwinden lebend gefunden. Er war entführt worden, er war schwer missbraucht worden und als er dann lebend wiedergefunden wurde und der Täter dann auch identifiziert und vor Gericht gestellt wurde, da stellte sich heraus, dass dieser Täter komplett anders aussah, als diese prominente Hellseherin es behauptet hatte. Aber sie hatte ja auch behauptet, die Infos aus dem Jenseits bekommen zu haben, während der Junge am Leben war. Also das ist natürlich auf so vielen Ebenen tragisch und bösartig und deswegen, ich könnte sehr, sehr, sehr viele weitere Beispiele nennen dafür, auf wie vielen Ebenen Schaden angerichtet wird durch solche unseriösen Angebote.
Im Fall von Peggy ist es dann auch so, dass diese vermeintlichen Hinweise von den Sehern nicht zur Aufklärung des Falls beitragen. Einer dieser Seher hatte zum Beispiel 2014 gesagt, dass Peggys Leiche 15 Kilometer von Lichtenberg entfernt in der Saale wäre. Damit liegt er falsch. Im Juli 2016, 15 Jahre nach Peggys Verschwinden, findet ein Pilzsammler zufällig Peggys Überreste in einem Wald. Spuren an den Knochen führen dann zu einem weiteren Tatverdächtigen. Er wird festgenommen und gesteht, die Leiche von Peggy an einem Bushäuschen übernommen und in den Wald gebracht zu haben. Getötet habe er Peggy aber nicht. Doch auch diese Aussage wird später zurückgezogen und es kommt schließlich nicht zur Anklage. Im Oktober 2022, also über 20 Jahre nach Peggys Verschwinden, werden die Ermittlungen in ihrem Fall eingestellt. Bis heute gibt es keine Verurteilung im Mordfall Peggy. Peggys Mutter geht aktuell in einem Zivilprozess gegen den zweiten Tatverdächtigen vor. Ihre Klage wurde abgewiesen, doch sie geht in Berufung, denn Peggys Mutter möchte Schmerzensgeld für die Zeit der Ungewissheit, in der sie nicht wusste, wo Peggy ist und ob sie noch lebt. Ich finde es wirklich erschütternd, wie teils gezielt in diesen Fällen diese durch Ungewissheit geprägte, furchtbare psychologische Situation der Angehörigen ausgenutzt wird. Ich meine, ich kenne die psychologischen Effekte, die da wirken. Ich weiß, wie das funktioniert. Aber trotzdem kann auch ich nicht sagen, ob ich in so einer heftigen emotionalen Lage dagegen immun wäre. Und deshalb finde ich es echt umso wichtiger aufzuzeigen, wie diese Manipulation funktioniert.
Es ist wirklich eine Schande, dass einige Menschen solche Versprechungen machen, um sich letztendlich schlicht Aufmerksamkeit zu verschaffen. Und besonders grauenvoll ist es, wenn es um Angehörige von Vermissten geht, denen nachweisbar falsche Hoffnungen in Aussicht gestellt werden. Das ist nicht nur einfach Scharlatanerie, sondern ein Spiel mit den Gefühlen von Menschen, die gerade in einer schrecklichen Situation sind, die leiden und verzweifelt sind und dadurch eben besonders anfällig für solch unseriöse Angebote. Und dieser Art von egozentrischer, gewissenloser Masche sollte niemand mehr zum Opfer fallen.
Noch mehr Hintergründe zum Fall von Peggy Knobloch gibt's in unserer Folge auf YouTube. In unserer nächsten Podcast-Folge geht's um den Fall Harvey Weinstein und die MeToo-Bewegung. Wir schauen uns auch an, welche psychologischen Faktoren Missbrauch aus Machtpositionen heraus begünstigen. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall@funk.net. Ich habe, obwohl mir diese grundsätzlichen Konstrukte ja nicht fremd sind, wahnsinnig viel gelernt in dieser Folge. Danke, Lydia, und danke auch für die Aufklärung, die du dabei leistest zu diesem Thema.
Ich danke dir auch für das Gespräch und hoffentlich konnten wir einigen Menschen damit weiterhelfen. Schönen Tag noch.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ah, Junge, ich habe meine Queen geblandet.
Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach.
Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy.
Und Schwarz gibt auf. Stark. +6 Elo-Punkte.
Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
Das ist eine unglaubliche Sensation.
Oh my gosh, we have a tweet?
Das hat er noch nie gemacht und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
What happened? Did Carlsen resign?
Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
I will not comment on that.
Das Schachdrama. a.k.a. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, a.k.a. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
Niemann schlägt Carlsen. Verdacht auf Betrug entsteht. Schachwelt in Aufruhr.
Es war jedenfalls ein Riesending. Und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
Oh my goodness, I fell for a trap against the bot.
Ja, da ist das Bot.
Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game.
Chess speaks for itself.
Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Gambit. Schach, Hype und Millionen. Hat 4 Folgen und ist ein Podcast von Funk.